Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Eltona Dalipi und Steven Banks zum Thema Labormedizin, Teil 2. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Heute begrüße ich zum ersten Mal die Eltona Dalipi und Steven Banks. Hallo ihr beiden, erstmal schön, dass ihr da seid. Und das Ganze ist im Prinzip die Fortsetzung eines Gesprächs, die wir mit Nathalie Winkler und Edgar Kleinspehn schon mal geführt haben. Da ging es um das Thema Arbeit im Labor, Labormedizin. Und das erste Gespräch, was wir hatten, war so ein bisschen die ärztliche Sicht der Dinge. Aber das ist wie immer nur die halbe Seite der Medaille. Deshalb seid ihr beiden heute da, weil ihr auch im Labor arbeitet. Was ihr genau macht und wie man da hinkommt und warum das eine tolle Arbeit ist, werdet ihr gleich selber berichten. Aber wie das bei uns so guter Brauch ist, ihr seid das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast. Deshalb würde ich euch bitten, euch selber ganz kurz vorzustellen. Ich würde sagen, Ladies first, Eltona, wer bist du? Was machst du?
Dann fange ich mal an. Ich freue mich zum ersten Mal hier dabei zu sein. Ich bin ja, wie du auch sagst, Eltona Dalipi. Ich komme eigentlich aus Albanien, bin seit 2019 bei Labor Berlin in Berlin und als MTLA eingestellt. Ja, ich habe ja meine Ausbildung in Albanien, wie gesagt, auch abgeschlossen. Und dann ist ja natürlich, es musste ja diese Anerkennungsgeschichte, aber wahrscheinlich sprechen wir da später noch ein bisschen darüber. Und ja, was ich hier mache, ich arbeite im Campus Benjamin Franklin im Steglitz in Berlin und ist ja ein großer Krankenhaus und das Labor gehört ja zu Labor Berlin, zusammen auch mit ganz vielen anderen Standorten, die dazu gehören. Und wir haben ja auch ein Haupthaus, wie Nathalie Winkler auch mal, ich glaube, sie hat ja ein bisschen darüber erzählt. Und wir sind ja ein Standort dazu. Wie gesagt, ich bin ja seit 2019 als MTLA und seit 2 Jahren mache ich auch die Leitung, habe ich die Leitungsposition übernommen. Genau.
Super, vielen Dank. Steven, was machst du so?
Ja, erstmal auch vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und auch diesen Beruf vorstellen dürfen. Ja, mein Name ist Steven Banks, bin seit 2010 MTL, beziehungsweise damals hieß es noch MTLA, ausgesprochen als das Ganze medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik. Vorher hängt da noch ein Assistent hinten dran, der ist glücklicherweise weg. Nee. Bin seit 2010 MTL, arbeite seit 2012 im Labor 28 in Berlin, habe dort in der klinischen Chemie angefangen, ganz normale Routinetätigkeit, hatte dann die Möglichkeit gehabt, dort die Gruppenleitung der klinischen Chemie zu übernehmen und jetzt seit ein paar Jahren bin ich Abteilungsleitung dort im Basislabor, das heißt, habe den Bereich klinische Chemie, Hämatologie und Hämostasiologie unter mir und bin noch für ein paar kleinere Prozesse im Labor verantwortlich. Dementsprechend breites Berufsfeld, was den Job ja auch ausmacht, wo man sich aufstellen kann.
Ja, super. Ist das bei dir auch an der Klinik assoziiert oder ist das so eine große labormedizinische Praxis? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also wir sind nicht in der Klinik angeschlossen. Wir sind quasi ein eigenständiges Labor. Also wir gehören zum Sonic Healthcare Konzern. Aber wir sind quasi ein Einsenderlabor, also Praxen und Krankenhäuser oder auch kleinere Praxen, die halt zu uns schicken können, die Proben da abgeben und wir analysieren die da, ohne tatsächlich den 24-7-Job wie in einem Krankenhaus zu haben.
Mhm. Wäre das zum Beispiel schon mal einer der fundamentalen Unterschiede zwischen Krankenhauslabor und ja, MVZ-Praxis sozusagen, dass ihr eben reguläre, in Anführungsstrichen, Arbeitszeiten hat und das Krankenhauslabor 24-7 besetzt ist?
Genau. Ich würde mal sagen, ja. Ja. Weil wir sind ja, wie du auch sagst, 24 Stunden da, im Feiertage, am Wochenende, immer, so den ganzen Jahr rum. Und ich glaube, bei Steven ist es auch anders, die arbeiten dann auch mit festen Arbeitszeiten.
Ja. Ist das der Unterschied oder gibt es noch andere?
Also ich kenne tatsächlich auch beide Seiten, hatte vorher auch in einem Krankenhauslabor gearbeitet, deswegen, man hat, was das ich so finde, abgesehen von den Arbeitszeiten, wie schon gesagt, 24-7, Wochenende, Feiertag, Finde ich auch, dass es im Krankenhaus immer so ein bisschen mehr Zeitdruck gab, weil natürlich auch Proben viel eiliger sind. Da haben wir Patienten, die auf Stationen liegen, die vielleicht über Rettungsstellen kommen, wo es halt wirklich um, ich sag mal, jede Sekunde zum im Teil geht. Was jetzt natürlich im niedergelassenen Bereich, da gibt es auch einige Proben, aber da kommt es vielleicht jetzt nicht auf jede Sekunde drauf an, wie wirklich in einem Notfallklinikum.
Okay. Und eure Berufsbezeichnung, hattest du schon gesagt, das ist MTL sozusagen, das ist Akronym, ist korrekt, ne?
Genau.
Und wie kommt man da denn hin? Ist das ein Ausbildungsberuf? Kann oder muss man das studieren? Gibt es da private Schulen für öffentliche Schulen? Vielleicht könnt ihr darüber mal so ein bisschen erzählen.
Ja, gerne. MTL ist ein Ausbildungsberuf. Es ist eine dreijährige Ausbildung. Die ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders aufgebaut als noch vor ein paar Jahren. Tatsächlich viel, viel praktischer, was ich auch sehr gut finde. Also es gibt quasi einen schulischen Part, der halt wirklich an einer MTL-Schule stattfindet. Und der praktische Teil der Ausbildung findet mittlerweile überwiegend in den Laboren statt. Also es gibt quasi ein Kooperationslabore, beziehungsweise gibt es von den Laboren aus Kooperationsschulen, egal von welcher Seite man es betrachtet. Dementsprechend kann man die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie dann ausgelernt sind, auch viel schneller in die Routine übernehmen, da halt wirklich schon viele Grundkenntnisse da sind. Vielleicht ein kleiner Schwank aus der Vergangenheit. Also bei mir, da war es damals noch so, als ich tatsächlich die Ausbildung gemacht hatte. Natürlich hat man das Hintergrundverständnis gehabt, man wusste, was wird da gemessen, man kannte ein Photometer und da stand man mal zum Praktikum in einem richtigen Labor und dachte so, okay, doch mal ein bisschen die Dimension dann viel, viel, viel größer, als man es überhaupt erwartet hatte in der Ausbildung. Deswegen finde ich es schöner, dass es von Anfang an in den Betrieben mit stattfindet.
Okay. Wie lange geht die Ausbildung?
Die geht 3 Jahre.
3 Jahre, okay. Und gibt es denn so ein einheitliches, ja, so eine curriculare Struktur, dass alle Menschen in Deutschland, die das lernen wollen, ungefähr das Gleiche zur selben Zeit machen oder ist das ganz frei?
Ich glaube, das ist vielleicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also ich kenne es jetzt hier tatsächlich nur, wie es in Berlin ist. Also es gibt dann schon Pläne, man weiß von Anfang an, wann sind die Schüler im Praktikum, wann sind sie im Labor, wann sind sie jetzt in der Schule. Und es ist auch festgelegt, in welchem Fachbereich sind sie dann im Praktikum. Also da gibt es schon, zumindest für Berlin, ich weiß nicht, wie es für andere Bundesländer aussieht, schon festgelegte Pläne von Anfang an.
Ja, und so die Fachbereiche, die man dann durchläuft, zum Beispiel in den Praktika, die decken sich auch mit der späteren klinischen Arbeit. Also zum Beispiel klinische Chemie oder was weiß ich, Hämostasiologie. So kann ich mir das ungefähr vorstellen.
Genau, es gibt also gibt eigentlich so die 4 bis 5 großen, ja, Hauptfächer der Ausbildung. Das ist einmal die klinische Chemie, das ist einmal dann die Hämatologie, Hämostasiologie, die Mikrobiologie, dann die Histologie, Zytologie und noch die Molekularbiologie. Das sind so die 5 großen Hauptfächer, wenn man es so nennt.
Ja. In der klassischen Pflegeausbildung zum Beispiel gibt es ja auch eine Person, die dann eine Art Praxisanleiter für die Auszubildenden ist. Habt ihr da vergleichbare Strukturen oder Personen, dass ihr feste Ansprechpartner habt, sich dann um die Auszubildenden kümmern?
Genau, das gibt es jetzt auch bei uns so. Bei Labor Berlin gibt es auch jetzt schon sowas. Die Praxisanleiter kümmern sich um die Auszubildende. Das heißt, es kommt, früher war das so, dass man hat ja unterschiedliche Auszubildende bekommen. Zum Beispiel jedes Jahr waren unterschiedliche dabei. Und jetzt ist es so festgelegt, dass einer kommt dann für 3 Jahre in ein Labor. Das heißt, er macht alle praktische Stunden an dem gleichen, soweit man das anbieten kann. Zum Beispiel bei uns hat man jetzt nur nicht alle Fächer. Man hat ja nur die klinische Chemie, Hämatologie und Hämostasiologie. Das heißt, diese Praktikumstunden macht er dann bei uns und die anderen Bereiche geht er dann im Zentrallabor oder irgendwo in einen anderen Labor. Zum Beispiel Pathologie müssen die meistens bei Charité machen. Und wie gesagt, dieser Praxisanleiter, der begleitet ja die Auszubildende dabei. Ist immer dabei, Ansprechpartner und kümmert sich um den, macht den Plan. Die müssen ja auch viele Aufgaben jetzt von der Schule bekommen, die auch mal viel Aufgaben und die müssen die dann lösen. Und am Ende findet ja der Examen, der Stadtexamen findet dann auch im Labor statt.
Also auch mit einem praktischen Teil.
Es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass es in der Schule stattgefunden hat. Mhm. Jetzt muss der Auszubildende diese Prüfung dann im Labor. Und diese Aufgaben müsst ihr dann auch im Labor lösen.
Okay, aber wenn ein Praxisanleiter im Labor da ist, sorgt das ja für eine gewisse Kontinuität in der Ausbildung, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Auszubildenden so eine Verlässlichkeit auch schätzen.
Ja, natürlich. Und wie gesagt, der Praxisanleiter muss ja auch dabei sein bei der Prüfung. Das heißt, er entscheidet auch am Ende über die Note, was der Auszubildende bekommt.
Okay. Du hast schon gesagt, dass du, Eltruna, deine Ausbildung gar nicht in Deutschland gemacht hast, sondern auch in Albanien, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Sind da, oder ist die Ausbildung da ähnlich?
Nee.
Oder ganz anders?
Da ist eigentlich ein Studium.
Okay.
Das heißt ja, man muss ja einen Bachelor und einen Master dazu machen. Mhm. 5 Jahre habe ich dann auch mal gemacht, nach dem Abitur. Und danach, wenn man hier aber kommt, man muss ja diese anerkennen lassen. Und das ist dann auch ein Prozess, das lange dauert. Und am Ende ist ein bisschen, leider, da fehlen dann am Ende auch Stunden. Das heißt, jetzt die Labor haben da auch einen Plan entwickelt, zusammen mit LAGESO, dass die Kollegen, die jetzt aus anderen Ländern kommen, Albanien, wir haben ja in meinem Labor, wo ich arbeite, wir haben ja unterschiedliche Ausländer, so von unterschiedlichen Ländern, von Albanien, Nordmazedonien, jetzt Tunesien, Syrien, ganz unterschiedlich, und die müssen aber alle, und soweit ich mal gehört habe, ist irgendwie überall läuft es als Studium. In Deutschland ist da ein bisschen speziell, ist immer noch eine Ausbildung, aber in den anderen Ländern ist dann ein Studium. Und die müssen aber alle hier nochmal Stunden sammeln. Die müssen ja praktische Stunden und theoretische Stunden nochmal sammeln und die dann am Ende anerkennen lassen von der GESO, heißt dann die Behörde, die das macht.
Okay, das wäre im Prinzip meine nächste Frage gewesen, ob ihr einen Überblick habt, ob es in anderen Ländern auch eher eine akademisierte Ausbildung ist, also ein Studiengang, hast du schon bejaht. Gibt es denn Überlegungen, das in Deutschland auch so in Richtung Studium zu verschieben, oder wisst ihr das nicht?
Ich kann dazu leider nicht sagen, weiß ich leider nicht.
Ja, ist ja nicht schlimm. Dennoch, ich glaube, das geht ja allen medizinischen Fachbereichen so. Gibt es so einen gewissen Nachwuchsmangel? Ist der bei euch auch schon angekommen?
Genau, bei mir ja auch. Ja. Weil das ist ja auch ein Unterschied zwischen MVZ und Krankenhauslabor, weil im Krankenhauslabor arbeitet man dann auch 24 Stunden. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen anstrengend für die Mitarbeiter. Und deswegen ist ja diese Fachkraftmangel dann ein bisschen hochleveln. Aber zum Glück gibt es jetzt auch die Möglichkeit, ausländische Fachkräfte zu holen nach Deutschland. Mhm. Und wenn man da einen guten Plan schon vorbereitet hat, das heißt jetzt die jetzt zu uns kommen, die müssen ja ein Jahr diese Stunden sammeln, und dann sind die aber als so genau MTLA wie in Deutschland ausgebildet.
Ihr habt ja aber dennoch auch die Chance, wie gesagt, jetzt Leute möglichst zu animieren, anzuregen, auch die Ausbildung zu machen. Was fasziniert euch denn so an eurem Beruf? Warum habt ihr das gewählt damals? Warum macht ihr das immer noch gerne?
Eigentlich ganz, ganz leicht zu beantworten. Also man möchte natürlich so seinen Teil zur medizinischen Versorgung beileisten. Und ja, ich bin ehrlich, ich möchte es ja nicht da in erster Reihe stehen. Also deswegen Respekt vor Ärzten und allem. Aber es muss halt auch Leute geben im Hintergrund. Deswegen hatte ich tatsächlich den Laborberuf gewählt, um trotzdem irgendwo einen Teil da mitleisten zu können. Und es ist halt auch so ein bisschen, ja, dieser Forscherdrang ja auch so ein bisschen. Jeder Tag ist doch anders, obwohl es einigermaßen Routinearbeit ist, aber ja, jeder Patient halt auch anders ist, also auch jedes Analysenergebnis anders, jeder Tag auch anders, weil ne, auch Geräte machen natürlich doch mal Probleme, und ja, ich finde es immer ganz schön, so ein bisschen Troubleshooting halt auch mit dem technischen Aspekt noch mit dabei. Ist halt eine sehr hohe Vielseitigkeit. Es ist nicht nur jeden Tag x Röhrchen abarbeiten, sondern es ist auch noch ein bisschen das Medizinische mit dabei und das Technische zusammen. Das ist halt das, was mich persönlich immer noch begeistert.
Das ist schön, das klingt gut.
Genau, und bei mir, ich kann ja nur noch dazu was sagen, ich bin ja in einem Krankenhauslabor, arbeite dann 24 Stunden, und das macht mir aber auch Spaß. Ich mache ja diese Nachtdienste so gerne. Und dazu gewinnt man doch auch ein bisschen mehr. Dazu hat man dann auch einen Tag frei. Und dann, ich bin ja immer mit Gedanken wieder zu Hause morgens und denke immer, ja gut, ich gehe jetzt mal schlafen und die anderen gehen dann arbeiten. Und wenn man im Nachtdienst ist, bei uns ist man auch mal alleine und da muss man alles leisten und dann denkt man, ja, ich bin da auch dabei und helfe ja am Ende auch die Patienten.
Ist das auch so ein bisschen der Nervenkitzel, den man da nachts hat, wenn man da allein in einem großen Labor ist, oder?
Naja, manchmal ist es auch so, dass man irgendwie auch, man fühlt sich auch gut, wenn man ja alleine ist. Man hat ja keiner dabei, der sich ein bisschen stört oder so. Auch, ich muss mal ja sagen, Labor ist ja ein Teamarbeit. Wenn man keine Teamfähigkeit hat, dann ist es ein bisschen schwierig. Man muss sich im Team gut miteinander arbeiten und kommunizieren. Aber wie gesagt, man hat ja auch die Chance, irgendwann mal, wir haben ja auch nicht so viele Nächte im Monat, aber man hat ja die Möglichkeit, 1, 2 Nächte alleine zu sein.
Okay. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, was wir auch schon mit Nathalie und Edgar angerissen hatten, ist so vielleicht das Gerücht oder Vorurteil, ach, Labormedizin, das ist nur Automatenmedizin, das ist irgendwie alles automatisiert. Wie erlebt ihr das denn so in eurem tagtäglichen Arbeitsumfeld? Wie viel ist tatsächlich automatisiert? Seht ihr aber auch Chancen in dem Prozess? Was könnt ihr uns darüber berichten?
Ja, ich glaube, das Thema Automatisierung, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Auf jeden Fall, ja, es ist richtig, es ist sehr viel automatisiert, gerade in einem Hochdurchsatzlabor, wo viele Proben reinkommen. Anders funktioniert es auch nicht mehr. Ich sehe es ein bisschen von der anderen Seite. Ich sehe es als große, große Chance, weil man sich einfach auf das konzentrieren kann, was man in der Ausbildung gelernt hat. Ich meine, natürlich hat man auch gelernt, wie man eine Probe zentrifugiert und wie man die öffnet und wie man die woanders hinstellt. Aber da muss ich keine 3-jährige Ausbildung gemacht haben dafür. Ich habe halt gelernt, wie interpretiere ich Ergebnisse, was passiert da überhaupt, was muss ich vielleicht noch an weiteren Handlungen machen, also Verdünnungen oder passen denn die Werte wirklich zusammen, also die Qualitätskontrolle und die technische Kontrolle des Ergebnisses. Und dementsprechend, da hilft natürlich eine Automatisierung ungemein, um diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, lästigen Prozesse irgendwie abbilden zu können, dass man sich wirklich darauf konzentrieren kann, was man auch gelernt hat und was halt auch für die Patientenversorgung wichtig ist. Da sehe ich es als riesengroße Chance.
Genau, und natürlich durch Automatisierung hat man ja natürlich auch eine Fehlerreduktion, wenn man ja diese menschliche Fehler kann man dann auch dadurch reduzieren. Und natürlich auch eine Effizienzsteigerung geht das auch da dran.
Genau, am Ende ist es, glaube ich, in den Laboren, wo ihr arbeitet, ja, wo einfach wahnsinnig viele Proben am Tag durchrauschen, hast du ja schon gesagt, Steven, ist es anders gar nicht mehr zu schaffen, ne? Und was sicherlich auch so ist, gerade wenn jetzt, ja, menschliche Arbeitskräfte nicht unbegrenzt verfügbar sind, ist es natürlich auch so, dass einem der Automat einiges an Arbeit abnehmen kann.
Richtig.
Denkt ihr denn, dass da das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist oder werden sich Prozesse noch weiter automatisieren lassen oder vielleicht auch müssen noch weiter automatisiert werden? Spielt auch die Digitalisierung in der Labormedizin eine Rolle? Wie seht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da muss sich auch noch viel tun. Also wenn man sich die letzten 10 Jahre mal anschaut, also gerade was wirklich große Automationsanlagen angeht, also so Total Lab Automation, da ist schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Das hätte man vor vielen Jahren noch nicht gedacht, dass da irgendwann Proben automatisch zum Arztplatz gefahren kommen. Aber da ist natürlich auch noch Potenzial nach oben. Also es gibt natürlich immer noch die manuellen Abteilungen, also Abteilungen, wo man noch viel mit der Hand pipettiert. Auch da sieht man, dass es immer mehr von den Geräteherstellern gibt, die da wirklich auch versuchen, Unterstützungslösungen anzubieten. Im Prinzip muss es jedes Labor oder auch jeder Arbeitgeber für sich selber wissen, nutzt mir das überhaupt? Was sind meine Prozesse dahin überhaupt ausgelegt? Weil wenn ich einen schlechten Prozess habe, kann ich den automatisieren, dann habe ich einen schlechten automatisierten Prozess. Also man muss natürlich immer schauen, macht es denn wirklich auch Sinn? Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine große Unterstützung. Und ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel passieren. Gerade wenn man sich so Robotik aktuell mal anschaut, bin ich gespannt, was da noch kommt.
Wenn ich jetzt etwas provokant weiterfragen darf, habt ihr Befürchtung, dass euer Beruf dann irgendwann überflüssig wird oder warum ist das nicht der Fall?
Also ich habe da überhaupt gar keine Befürchtungen. Also auch aus der Erfahrung gesprochen, wir haben eine große Automation und wir haben da sehr, sehr viele Leute eingestellt, weil das wieder ein ganz anderes Arbeitsfeld auch aufmacht. Man braucht für eine Automation natürlich auch Leute, die das wieder betreuen. Und auch die Anforderungen, das, wir haben es ja durch die Corona-Zeit gesehen, es kann mal schnell gehen, dass mal irgendwas um die Ecke kommt und auf einmal braucht man wieder ganz andere Manpower. Und dementsprechend ist natürlich gut, wenn man die dann auch hat und dementsprechend von Automationen Sachen abgenommen bekommt. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass es irgendwie zur Reduktion führt, sondern eher zur gezielteren Einsetzung der Fachkräfte.
Mhm. Genau. Die gleiche Meinung bin ich denn auch. Dann sind die MTAs rechtlich für diese qualifizierte Aufgaben zuständig. Mhm. Und natürlich, man muss ja auch um diese Geräte dann weiter kümmern. Man hat ja sowieso Wartung in jeder Gerät. Und dann, das wird aber nicht ändern. Das bleibt ja so.
Okay, also ein Beruf mit Zukunft, kann man sagen. Und ja. Daran anknüpfen, ihr habt schon auch angerissen, beide natürlich, wie in jedem Beruf gibt es einen Teil mit Routinetätigkeiten. Aber wenn man nur so ein bisschen in die Zukunft denkt, so wo oder was fasziniert euch mit dem Blick nach vorne? Wo seht ihr oder wo denkt ihr, dass sich euer Beruf vielleicht hin entwickelt? Wo passt er sich ja, mit anderen Teilbereichen der Medizin an oder verschmilzt er vielleicht? Welche Kooperationen könnten sich vielleicht noch stärken zwischen so einzelnen Fachbereichen? Oder bleibt die Labormedizin so ein bisschen? Na, Nische will ich jetzt nicht sagen, aber sie ist ja so ein bisschen für sich.
Ja, ich glaube auch, es ist ein bisschen für sich. Ich würde gerne mal eine Gegenfrage stellen. Wo hast du denn bisher Labor so erlebt aus deiner Klinikertätigkeit?
Ja, ist eine gute Frage. Habe ich auch schon mit Nathalie und Edgar besprochen, dass man das so in der Klinik so ein bisschen endet das Denken ja, wenn man das Blut abgenommen hat und erstmal weggeschickt hat, sozusagen. Ne? Und dann. Was dann passiert, jetzt weiß ich ein bisschen mehr drüber, ne, dank des Gesprächs mit den beiden, aber gerade an so einem Routinetag denkt man da ja auch nicht ständig drüber nach, kann man auch nicht, ne? Blut ist mal abgenommen, ist weg und irgendwann gucke ich, ist jetzt ein Befund da oder nicht, sozusagen. Ne? Und natürlich gibt es so Einzelfälle, Spezialfälle, wo man im Rahmen der Diagnostik und Therapie dann auch enger mit Labormedizinern und oder Mikrobiologen zusammenarbeitet, so, aber es soll gar nicht despektierlich klingen, so in der tagtäglichen Routine ist es doch so ein bisschen parallel sozusagen. Also natürlich inhaltlich verknüpft, aber es läuft so auf dem eigenen Track.
Das ist auch das, was ich damals so ein bisschen erlebt habe. Also ja, man denkt immer so, ja, Labor, das ist irgendwo in einem Klinikum oder irgendwo ganz unten im Keller, die arbeiten da alle im Dunkeln, ich schicke die Proben hin und irgendwo kommen die Ergebnisse her. Man vergisst immer ganz schnell, dass da halt wirklich ganz viele Leute daran arbeiten, sei es präanalytisch, sei es wirklich analytisch, das Ganze auszuwerten, auch die Vorbereitung mit Qualitätskontrollen, da ist ein schöner Übergang. Man darf sich auch nicht tot regulieren, also man kriegt natürlich immer mehr Auflagen, sei es durch Akkreditierung, sei es durch diverse andere Auflagen, die man so bekommt. Es wird immer mehr reguliert, das sehe ich zum Teil ein bisschen kritisch, aber es kann meine persönliche Meinung sein. Mhm. Genau, man sollte sich wieder ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was den Job eigentlich ausmacht. Und das ist halt wirklich versuchen, die Patientenversorgung auch in diesem Teil gut abzudecken.
Ja, aber deshalb, wie gesagt, finde ich, das war ja auch eine gute Gegenfrage, die du gestellt hast, deshalb finde ich jetzt unser Gespräch wertvoll und auch das Gespräch mit Nathalie und Edgar, weil man doch irgendwie ja ein bisschen Bewusstsein füreinander schaffen muss, sozusagen, ne? dass man es, wie eigentlich überall in der Medizin, einfach zusammen am besten hinbekommt. Ne? Und deshalb finde ich es auch toll, dass ihr jetzt vorbeikommen seid und einfach mal ja aus eurem Alltag so ein bisschen berichtet, wie ihr da hingekommen seid und warum es ja auch offensichtlich ein lohnenswerter Beruf ist, den ihr ergriffen habt, der euch viel Spaß macht und motiviert. Und ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, liebe Eltona, lieber Steven, also nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. War total informatives, kurzes, prägnantes Gespräch und wir konnten alle so ein bisschen eintauchen in euren Alltag und ich hoffe, die eine oder der andere ist vielleicht motiviert, auch euch nachzuahmen und den Beruf zu ergreifen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder auch zusammen mit Nathalie und Edgar nochmal zu einem labormedizinischen Thema im Verbund austauschen könnten. Also vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.